Gut, heute haben wir die Lektion Nummer 7, Habakuk und Sefania. Das Gericht auf Juda naht, aber später kommt wieder Heil. Heute ist der 18., oder?
Ja.
18. Mai 2018. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn, und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden, denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Sefania 1,18. Ja, diese zwei Propheten, Habakuk und Sefania, lass uns mal wie immer diese Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5 schauen. Habakuk und Sefania. Sie schauen, ne, wann und so weiter. Habakuk, hier auf Seite 5 ist, quasi in der Mitte dieser Tabelle, hier auf der Seite 6, Seite 6. Ne? Seite 6. Und Sefania, bisschen, zwei Zeilen höher als Habakuk, ne?
Kommt nur Jeremia dazwischen.
Ja. Ja. Und die zwei haben so in Klammern das Wort Heil. Heil. Darum habe ich die auch zusammengestellt, Sefania und Habakuk, ne, weil ich immer jetzt mehrere so kleine Propheten habe, wo immer zwei pro Lektion studieren, und da muss ich dann auch irgendwie so thematisch oder so einen Zusammenhang finden. Und hier war der Zusammenhang das Wort Heil. Das heißt, dass die zwei irgendwie Heil verkünden. Irgendwie, ne, werden wir schon sehen, weil Habakuk hier, ja, sehr wenig Heil eigentlich verkündet. Okay, lass uns mal hier Habakuk schauen. Ja, Habakuk wurde geschrieben zwischen 610 und 605 vor Christus. Und warum ist jetzt dieses Datum, oder wie kann dieses Datum jetzt für uns wichtig sein? Die ganzen Daten, die hier, die ganzen Zeitangaben, die hier gemacht werden, die sind immer interessant, wenn wir diese drei großen Ereignisse betrachten. Hier auf dieser Tabelle auf Seite 6, Samarias Fall, babylonische Gefangenschaft und Rückkehr aus dem Exil. Diese drei großen Ereignisse sind so, ne, die großen Wendepunkte der Geschichte von Israel. Und wenn wir sagen, ja, Habakuk 610 ungefähr, das heißt 20 oder 23 Jahre vor die babylonische Gefangenschaft. Sehr wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Circa jetzt 2 Jahrzehnte vor die babylonische Gefangenschaft. So ein bisschen, ein paar Randinformationen oder ein paar, kann man sagen, Kontextinformationen. Habakuk, ja, so wie auch Sefania, werden wir sehen, Habakuk, der war wahrscheinlich ein, ja, Priester oder Levit, weil hier ein paar, drei Hinweise darauf deuten. Der erwähnt Sänger und Musikinstrumente, die waren Elemente der Anbetung im Tempel. Und als er seine Vision hatte, hat er Gott im Tempel gesehen, und auch der liturgische Ausdruck Sela, dessen Bedeutung man nicht genau kennt, aber ihre Funktion scheint eine Pause im Gesang zu signalisieren, wo die Instrumente weiterspielen. Und wer die Psalmen schon gelesen hat, weiß, dass in den Psalmen dieser Ausdruck sehr häufig vorkommt. Und darum, wissen wir, ja, Sela, ein liturgischer Ausdruck. Man weiß heutzutage, ne, das heißt 3000 Jahre später, nicht, wie das wirklich funktioniert hat im Gesang. Heute ist unser Musiksystem meistens auf Noten basiert. Damals gab es keine Noten, und dann haben die jetzt die Musiker ihre Strophen oder so irgendwie signalisiert. Oder, ne, die Refrain oder sowas in der Art. Vielleicht, ich sag mal so, theoretisch oder vielleicht, ne. Irgendeine Funktion hatte das, dass vielleicht da die Instrumente gespielt haben. So wie wir immer, ja, wenn wir spielen, zuerst einmal die Strophe nur mit Instrumenten spielen oder so, sowas in der Art. Ja. Das signalisiert, dass er ein Levit oder ein Priester war. Und was ist die Besonderheit? Jetzt würdest du bitte hier Habakuk 2,20 lesen, bevor ich jetzt weiter schreite.
Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, die ganze Erde. Habakuk 2,20.
Hier habe ich geschrieben, das Ziel des Buches ist, die Wege Gottes zur Offenbarung, die auf ein Gericht zugehen und dadurch eine Glaubensantwort zu fordern. Wolfgang, würdest du bitte hier Habakuk 2,2 und folgendes lesen?
Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die letzte Zeit und sie spricht auf das Ende. Und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Habakuk 2,2. Folgende.
Danke. Ist nicht ganz leicht, über Habakuk zu sprechen. Ich habe mir mehrmals das Buch gelesen und auch viele Auslegungen über dieses Buch. Und dieses Buch hat eine Besonderheit, wie zum Beispiel auch das Buch Jona. Diese Besonderheit ist die grammatikalische Person. Alle anderen prophetischen Bücher richten sich an das Volk. Sie sagen, Leute, Volk, hört zu. Gott hat eine Botschaft an euch. Aber jetzt Jona und Habakuk, die sind einfach anders. Habakuk ist ein Gebet. Er fängt mit einem Gebet an. Und ich habe darüber nachgedacht, über dieses Gebet und die Art, wie Gott geantwortet hat. Das Habakuk, der betet, und hier Vers 2 fasst dieses erste Gebet von Habakuk zusammen. Bette, würdest du bitte lesen, hier Habakuk 1,2.
Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht.
Habakuk 1,2, ne? Das erste Gebet. Das heißt, es fängt mit einem Gebet an. Habakuk betet zu Gott und sagt, Gott, schaust du nicht, siehst du nicht die Ungerechtigkeit, weil darum geht es. Kinder hungern auf der Straße, die werden ausgebeutet, Menschen werden unterdrückt, viele leben in Unzucht und so weiter. Und Habakuk sagt, Gott, siehst du das nicht? Und die Antwort, was Gott im Kapitel 1 gibt, das heißt, den Rest, die restlichen Verse von Kapitel 1 oder bis da, wo das zweite Gebet von Habakuk anfängt, ist die Antwort Gottes und die ist sehr schockierend. Und Gott sagt, ja, ich höre, ich höre dein Gebet, ich sehe das Problem und ich schicke die Chaldeer und die werden alles kaputt machen. Ne? Und dann erschreckt sich quasi Habakuk und sagt, ja Gott, so habe ich es auch nicht gemeint, dass die Chaldeer, das heißt die Babylonier kommen und alles niedermetzeln, quasi ungefähr so. Ne? Und der war ein bisschen erschrocken. Ne? Das war schlimmer als erwartet, die Antwort. Ne? Und weil es generiert ein nächstes Problem. Weil dann denkt Habakuk, ja, aber die Chaldeer, die sind auch böse. Ne? Das heißt, wird jetzt Gott Böses mit Bösem bestrafen? Ne? Die Böse, die Sünder bestrafen mit anderen Sünder und Böse, die noch schlimmer sind als die Ersten. Ne? Und da kommt auch dieses Wort des Heils, weil Gott sagt, okay, die Babylonier, die sind schlimmer als die Israeliten, aber die benutze ich, die Israeliten zu bestrafen, und nachher werde ich die Babylonier dann wieder bestrafen, so dass Israel dann später freikommt. Ne? Das heißt, im Endeffekt ist eine Verheißung des Heils. Und hier kommt dieser Vers, der sehr berühmte Vers, Habakuk 2,4. Tatjana, würdest du bitte lesen?
Siehe, der vermehrt
wer ist dieser Vermessene? Das ist der babylonische König Nabukadnezar. Der war sehr stolz. Und er wollte Israel erobern und er würde viel Leid den Israeliten antun. Und dann sagt Habakuk dieser berühmte Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Er erinnert euch, dass ich hier am Anfang dieser Lektion oder für 5 Minuten sage ich, ne, dass das Ziel des Buches ist, die Wege Gottes zu offenbaren, die auf ein Gericht zugehen und dadurch eine Glaubensantwort zu fordern. Denn das Gericht kommt und was sagt dann Habakuk? Leute, hört zu, da kommt einer, der ist sehr böse, der ist unaufrichtig, der ist ungerecht. Was müssen wir tun? Wir müssen gläubig bleiben. Wenn wir glauben, werden wir es überleben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das heißt, bleib stark im Glauben und dann werden wir es überleben. Weil das kam dann tatsächlich 20 Jahre später, wie wir in der Tabelle gesehen haben. Die Strafe, ne? Die Eroberung Jerusalems. Wenn wir glauben, oder wenn wer glaubt, wird es überleben, wird leben. Das ist die Bedeutung dieses Verses, Habakuk 2,4. Ne? Und viel jetzt Unsinn wurde gemacht durch diesen Vers, ne? Im Laufe der Geschichte. Viele reißen diesen Vers aus dem Zusammenhang, um völlig andere Botschaft da rein zu sehen, über den Glauben und so weiter. Theologisieren über den Glauben. Und hier heißt es einfach, wir müssen durch den Glauben durchhalten, die ja, babylonische Eroberung, die Kämpfe, die das Leid müssen wir durch Glauben durchhalten und so werden wir überleben, sowohl geistlich als auch leiblich. Die Prophezeiung bis zum Kapitel 2 ist sehr schlimm, sehr, ich sage nur für den Propheten, ne, ist sehr erschreckend, wenn er, als er sieht in seiner Vision, dass diese ganze Zerstörung, diese ganze Strafe kommen wird. Und dann im Kapitel 3 erscheint Gott dem Propheten, um ihn zu beruhigen. Im Gegenzug zeugt der Prophet sein Vertrauen an Gott. Das Gericht kommt, weil das Volk Gott nicht mehr fürchtet und keine Beziehung mehr zu ihm hat. Der Prophet spricht Glauben aus als ein prophetischer Akt. Dem Volk zu lehren, dass wahre Glaube nicht von Gegebenheiten abhängig ist und auch inmitten von Widrigkeiten besteht. Wie zum Beispiel jetzt Paulus in Römerbrief 8, 35 bis 39 auch ähnlicherweise schreibt. Isaias, würdest du bitte hier Habakuk 3, 17 bis 19 anlesen?
Denn der Feigenbaum wird nicht ausgeschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Habakuk 3, 17 bis 19a.
Versteht ihr, was da steht? Der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trüben und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Höhlen getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Er beschreibt, wie die Situation aussehen wird, nachdem die Babylonier erobern. Ganz schlimm. Das ganze Land liegt in Aschen, in Schutt und Asche, in Trümmern, alles ist kaputt, niemand hat zu essen, alle hungern. Und was sagt der Prophet dann? Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhen. Das ist ein Glaubenswort, wie vorher Habakuk 2,4. Ein Glaubenswort, das wirklich über diesen Hintergrund verstanden werden muss. Es ist leicht zu sagen, ja, ich glaube, wenn alles gut geht, wenn wir viel, ne, vieles haben, wenn wir reichlich zu essen haben, wenn wenn Ernte gut ausfallen und so weiter, viel Geld auf dem Konto, dann ist leicht zu sagen. Aber hier sagt Habakuk, ne, alles ist kaputt. Auch die Bäume wurden ja kaputt gemacht. Die Invasoren, die Eroberer, die haben die Bäume zerschlagen oder haben die Früchte geplündert und so weiter. Und die Tiere getötet und geschlachtet und gegessen und so weiter. Alles ist zerstört. Die Grundnahrungsmittel der Israeliten wurden vernichtet. Und was sagt Habakuk? Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ja, natürlich ist es auch leid für Habakuk, das zu sagen in einem bestimmten Sinn, weil diese Situation noch nicht da war. Er hat prophezeit, ne? Er hat das vorhergesehen und das ist dann nach 20 Jahren geschehen. Aber trotzdem hat Habakuk gelitten, weil der Prophet, er leidet. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, wenn wir jetzt Prophezeiungen bekommen oder prophetische Offenbarungen bekommen, dann leiden wir für diese Menschen. Wenn Gott zeigt, ja, da ist eine Person, die lebt in Sünde und wenn sie so weitermacht, dann wird sie viele Probleme haben. Es wird immer schlimmer werden in ihr Leben. Wir sehen das, wir merken das und wir leiden für diese Person, weil wir die Hände am Kopf legen und sagen, wie kann eine Person so dumm sein? Wie kann jemand sich ins Verderben werfen, ne? Freiwillig und so, ne? Und die Leute machen weiter, ne? Man sieht voraus, dass die Menschen ihr eigenes Leben kaputt machen, dass sie Böses sehen und Böses ernten werden später. Wir sehen das und wir können nichts tun. Wir versuchen die Leute zu erklären, aber ganz, ganz viele sagen, du bist ein Spaßverderber, weg, ne? Und darum hat Habakuk gelitten, weil er das wusste. Er wusste, wie schlimm die Sache sein werde und darum hat er diesen prophetischen Akt gemacht. Das heißt, eine prophetische Geste. Er hat das gesagt, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Er hat diese Worte dem Volk gegeben, damit das Volk, wenn diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist, diese Worte dann ausdrückt, diese Worte im Mund nimmt, um Glauben zu bezeugen, um fest zu bleiben im Glauben, wie es hier steht, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das heißt, dass die fest bleiben im Glauben und überleben, die Israeliten. Ja. Der Apostel Paulus nennt Habakuk 2,4 in zwei Passagen, Römer 1,17, Galater 3,11, sehr bekannt, ne? Man sieht, wer ist als nächstes dann? Wolfgang, Galater 3,11.
Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Galater 3,11.
Halleluja. Ne? Der Gerechte, das heißt, der an Jesus glaubt, der an Gott glaubt, weil diese ganze Zerstörung, was Habakuk vorhersagt, ist eine Strafe auf die Menschen, die gottlos gelebt haben, obwohl sie vom Volk Gottes waren, obwohl sie Mitglieder des Volkes Gottes waren, haben sie gottlos gelebt und in Sünde gelebt. Aber unter diesen gab es die Gerechten, das heißt, die nicht so gelebt haben. Und die würden überleben, unter alle anderen. Alle anderen werden getötet. Aber die, die glauben, die würden leben, wenn sie festhalten an Gott. Amen, Halleluja. So, ja, lass uns mal jetzt in Gedanken das Blatt wenden. Ne? Nicht Blatt wenden, weil auf Seite 51 das Thema Sephania anfängt, aber ich sag mal so, nächster Prophet, das Thema ist jetzt ein anderes Thema, ich sag mal so, ne? Ein anderes Buch, ein anderes Zusammenhang, alles ein bisschen anders. Und jetzt müssen wir uns jetzt im Gedanken ein bisschen ausschalten von Habakuk und an Sephania denken. Hier auf Seite 6, ne? Sephania 639 bis 608 vor Christus, alles vor Christus in dieser Tabelle, alle Zeitangaben. Das heißt jetzt circa ja auch so ne, 20 Jahre ungefähr, 20 bis 40 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft. Ne? Sephania. Jetzt Sephania. Anderes Thema. Ne? Sephania, der war ein Nachfahre des König Hiskia. Aber guck, der war ein Levit, ein Diener des Tempels. Und Sephania, der war ein aus dem Könighaus. Okay, nur dass wir hier ein bisschen so unterscheiden, dass wir irgendwie vermischen, ne? Die Themen. Sephania, ein Sohn vom Königshaus, verwandt vom König Josia. Sephanias Predigt wird Josias Reformation entscheidend prägen. Und wenn wir jetzt 2. Könige 22 lesen würden, dann würden, was würden wir dort lesen? Dass Josia etwas im Tempel gefunden hat. Und was hat er im Tempel gefunden? Nein, unmöglich. Die Bibel! Schreck! Aber das war tatsächlich so. Ne? Das war tatsächlich so. Das Volk lebte so gottlos, so entfernt vom Wort Gottes, dass die eine Bibel gefunden haben. Ja, schau mal, was wir gefunden haben, eine Bibel. Das heißt, die wussten gar nicht, dass es eine Bibel gibt. Versteht ihr? So schrecklich war die Situation in der Zeit von König Josias. Und als der König Josias dieses Buch gefunden hat, irgendwo in einer Ecke, unter, ich sag mal so, Staub und Spinnenweben im Tempel, ne? Was hat er gemacht? Er hat gesagt, Leute, schaut mal, was da steht, ne? Und er hat, sagen wir so, vieles dann korrigiert, was nicht mehr stimmte mit den, ich sag mal, mit den Gesetzbüchern, mit den Büchern Moses, was er gefunden hat, ne? Und Sephania, Prophet Sephania, der hat mitgemacht. Er hat auch gesagt, Leute, hört zu, ne? Bekehrt euch, schaut mal, was im Buch steht und so weiter. Vielleicht hat er schon ein paar Jahre früher gepredigt, man weiß nicht genau, ein paar Jahre früher, bevor Josia das Buch gefunden hat. Oder nachher, man weiß nicht genau. Aber trotzdem hat er geholfen, hat er Josias in dieser Reformation, wie man so sagt, geholfen. Kann man so sagen, weil Reformation heißt Erneuerung, Verbesserung. Und die Lage war schlimm, das heißt, er hat wirklich reformiert, verbessert. Die Lage der jüdischen Religion, weil Judentum ist auch eine Religion, wie wir schon gesehen haben. Gut, auf der nächsten Seite, Sephanias Hauptthema, wie auch zum Beispiel Joel. Ist hier eine Gemeinsamkeit, ne? Vorher hatte ich diese Gemeinsamkeit von Habakuk und Jona, dass sie jetzt nicht direkt die Menschen ansprechen. Okay. Jetzt Sephania hat auch eine bestimmte Eigenschaft, ähnlich wie Joel. Er redet viel über den Tag des Herrn. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, ja, warum redet dann Sephania so viel über den Tag des Herrn? Was ist dann der Tag des Herrn? Ja, der Tag, wo jetzt Gott die Welt richten wird. Der Tag, wo, wir sagen so, die Endzeit oder der letzte Tag oder die jüngste Gericht. Alle möglichen Worte können wir hier benutzen. Und zu sagen, ja, der Tag des Herrn, der Tag, wo Gott die Welt strafen wird. Ja, aber manchmal wird dieses Wort auch benutzt für diesen Tag, wo dann die Babylonier Juda erobert haben. Ist auch ein Tag, wo Gott das Volk straft. Ist so quasi eine Prophezeiung, die man jetzt für zwei verschiedene Sachen benutzen kann. Es gibt viele solche Prophezeiungen. Und was sagt er über den Tag des Herrn? Wer ist jetzt an der Reihe? Betty, ne? Sephania 1, 14a.
Nahe ist der größte Tag des Herrn. Es ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Sephania 1, 14a.
Diese wichtige Botschaft, der Tag des Herrn ist nahe. Und das predigen wir auch. Der Tag des Herrn ist nahe. Was wollte dann Sephania bewirken mit dieser Botschaft? auch was Ähnliches, wie wir bewirken wollen. Wir wollen sagen, Leute, denkt mal nach. Das Ende naht. Jesus kommt bald wieder. Und was ist dann die logische Folge? Dass man sich dann vorbereitet, dass man das Leben in Ordnung bringt. Ist die logische Folge. Und hier Sephania, der sagt immer, Leute, hört zu, der Tag des Herrn, der naht und so weiter. Das heißt, bringt euer Leben in Ordnung. Gott kommt und dann wird es für einige eng werden. Gut, als nächster ist Tatjana.
Ja, so. Denn der Herr hat die Gericht von dir abgewendet. Er hat deinen Feinden weggeräumt. Der Herr, der König Israel, ist in deiner Mitte. Du brauchst keine Unheil mehr zu fürchten.
Zephania 3,15. Ne? Die andere Seite der Münze. Die frohe Botschaft für die, die glauben. Ich sage immer, es ist nicht ganz schön, wenn wir diese Botschaft benutzen, um Menschen verängstigen. Und sagen, bekehr dich, Jesus kommt wieder, pass auf, du Sünder. Das ist nicht so toll, weil für uns ist eine frohe Botschaft. Jesus kommt bald, wir werden gerettet. Jesus kommt bald, wir werden gerettet. Das ist für uns eine frohe Botschaft. Natürlich ist das für Menschen jetzt, da so vom Glauben lau geworden sind. Leute, die an Jesus glauben, aber so ein bisschen nicht mehr so fest sind, dass man sagt, pass auf, Jesus kommt bald, mach dich bereit. Das heißt, befestige dich, tu deinen Glauben so wieder auf Vordermann, bring deinen Glauben wieder auf höchsten Niveau, Und Sephania, der war ein Prophet im Volk Gottes, im Volk Israel. Das heißt, man ist quasi auch davon ausgegangen, dass alle Israeliten gläubig sind, So kann man das Alte Testament lesen. Volk Gottes, das heißt das Volk, was Gott errettet hat und wo er auch erwartet, dass die meisten oder alle theoretisch an ihn glauben. Heute ist es ganz anders. Das heißt, wir, die Welt, die Christen, die leben zerstreut in der Welt und wir erwarten nicht, dass die Menschen, alle Menschen an Gott glauben. Nur die Christen glauben an Gott. Das heißt, diese Worte, die hier am Volk Israel gerichtet werden, sind dann, sagen wir, übertragen auf die Christen, nicht auf die ganze Welt, sondern auf die Christen, obwohl die Christen jetzt nicht ein Volk sind, nicht eine Nation sind, aber wir sind diese Gruppe der Menschen, die an Gott glauben. Und so können wir diese Worte für uns nehmen. Zusammenfassung. Die Verse von Kapitel 1, Vers 2 bis Kapitel 3, Vers 7. Weltweites Gericht am Tag des Herrn. Gericht über Juda, Jerusalem und der Tempel werden zerstört und die Juden deportiert. Das Gericht über Juda wird prophetisch verglichen mit dem endzeitlichen Gericht in der großen Drangsal. Wie ich gesagt habe, da kann man diese Prophezeiung kann man in zwei Momente benutzen für zwei verschiedene Ereignisse. Eines ist quasi ein Symbol vom anderen. Das heißt, diese Deportation, die Eroberung Judas ist symbolisch oder prophetisch steht für die Endzeit, für die Zeit der großen Drangsal, die kommen wird, die in Buch der Offenbarung auch sehr klar vorhergesagt wird. Und was tut der Prophet? Er drängt sein Volk, es soll die Sünde bereuen und Buße tun, normal, wie ich schon erwähnt habe, als logische Folge, Das Gericht kommt, das heißt, tut Buße. Sages, würdest du bitte? Sephania 3,7.
Ich sprach, mich sollst du fürchten, nimm doch Züchtigung an, dann würde ihre Wohnung nicht vertilgt, so wie ich es über sie beschlossen habe. Aber sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan.
Sephania 3,7.
Sephania 3,7.
Nimm doch Züchtigung an. Der Prophet, die Botschaft ist klar. Das heißt, lerne durch die Geschehnisse, wenn Gott straft, wenn Gott was tut, was uns nicht gefällt, dann sollen wir lernen, dann sollen wir nachdenken, das als Lektion nehmen, damit wir uns ändern. Und hier steht, wenn wir offen sind, wenn wir jetzt sagen, wie Kinder sind, die denken, ja, meine Eltern, die wollen nur das Beste für mich, auch wenn sie jetzt mal jetzt 2 Tage Handyverbot haben oder sowas in der Art, aber die tun das, weil sie mich lieben oder so, versteht ihr? Das heißt, es gibt Kinder, die das dann verstehen. Und so ähnlich sagt der Prophet, ne, nimmt doch Züchtigung an. Versteht, dass Gott nur das Beste für euch will. Und wenn ihr offen seid, wenn ihr gehorsam seid, dann wird ihre Wohnung nicht vertilgt. Dann wird Gott euch nicht bestrafen. Ne? Gut, ein paar Wörter für den umliegenden Völker hat Sephania auch übrig. Ne? Das heißt, die Bestrafung von den umliegenden Völkern sollte den Einwohner Juda eine Warnung sein. Ne? Pass auf, schaut mal, wie Gott die anderen straft. So wird's auch kommen für euch. Ne? Aber sie haben das nicht verstanden. Sie wollten nicht reagieren. Ja, Punkt B, Errettung durch ein läutendes Gericht. Kapitel 3, Vers 8 bis Vers 13. Läuterung und Bekehrung der Nationen. Läuterung von Juda und der treue Überrest. C, geistliche Natur vom Reich Gottes, 3, 14 bis 20. Das heißt, diese 6 Verse, geistliche Natur des Reich Gottes. Und hier haben wir schon einen Vers gelesen, was in diesem Abschnitt liegt. Sephania 3, 15 hatten wir vorher gelesen. Und da stehen Worte, die sehr interessant sind. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Auch so ein prophetisches Wort. Wir wissen, dass ja, Gott war unter sein Volk im Tempel, im Alten Testament. Wir haben studiert, die Stiftshütte steht geschrieben, ne, baut mir einen Ort, baut mir jetzt eine Stiftshütte, damit ich unter euch wohne. Das heißt, in der Stiftshütte im Tempel war der Ort, wo Gott gewohnt hat, im Alten Testament. Darum ist das hier in der Prophezeiung. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Ist eine Prophezeiung, auch die Zeit, die zeigt auf die Zeit des Neuen Testaments, wo Jesus zur Welt gekommen ist. Ne? Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ne? Gott ist mit uns. Gott ist zu uns gekommen. Die geistliche Natur vom Reich Gottes, total wichtig. Der sieht das voraus, dass später das Reich Gottes eine geistliche Natur haben wird. Wie zum Beispiel Jesus redet mit der samaritischen Frau am Brunnen. Es kommt die Zeit und sie ist gekommen, dass die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Die Zeit ist gekommen. Das heißt, die Zeit, Jesus ist da und die Zeit ist gekommen. Die Anbetung ist jetzt geistlich. Das Reich Gottes ist geistlich. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Vorher war das Reich Gottes weit weg, im Tempel. Ne? Da auf dem Berg. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, Leute, hört zu, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist unter euch, das Reich Gottes ist in euch. Hat Jesus gesagt, irgendwo in den Evangelien. Weiß ich jetzt nicht auswendig den Vers. Ne? Gut. Dann redet Sephania über diesen Überrest. Das heißt, das ist ein Überrest. Ein Rest. Das heißt, eine kleine Gruppe, die übrig bleibt. Die übrig bleibt von der Zerstörung, von der Eroberung, wo die Babylonier nicht getötet haben. Ja, aber dieser Überrest hatten wir vorher gesehen. Warum ist dieser Überrest dann geblieben? Weil sie geglaubt haben, weil sie gehorcht haben, weil sie gerecht waren. Darum hat Gott sie überleben lassen. Und die sind die wahre Anbeter Gottes. Lass mal sehen, wer ist als nächster dann? Wolfgang, ne? Sephania 3, 13.
Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lügen erleben. Man wird auch in ihrem Mund keine betrügerischen Zunge finden. Ja, sie werden weiden und schreien, ohne dass sie jemand hat. Sephania 3, 13.
Gut, und bitte auch Römer 2, 29.
Ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen.
Hier sehen wir, dieser Überrest ist ein, es symbolisiert oder steht für die wahre Glaubende, die wahren Glaubenden. Leute, die wirklich an Gott glauben, wie hier Paulus in Römer sagt, die an Jesus Christus wirklich glauben, die sind dieser Überrest Israels. Dieser Überrest, das heißt, diese kleine Gruppe von Israeliten, die wirklich geglaubt haben und nicht zerstört wurden. Und diese symbolisieren die wahren Christen. Weitere Bezüge zum Neuen Testament. Die Botschaft, dass das Reich Gottes geistlich ist, wird später von Jesus an aufgegriffen. Gott ist nicht an einem Ort oder Tempel gebunden. Der Herr ist in deiner Mitte, unter uns. Lass mal sehen. Ich denke, jetzt habe ich mich verloren. Wer ist jetzt dran? Ich würde sagen, Tatjana, ne? Tatjana, lest du bitte diese zwei Verse.
Denn der Herr hat die Gericht von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israel, ist in deiner Mitte. Du brauchst keine Unheil mehr zu fürchten. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das reiche Wort kommt, antwortet er ihnen und sprach: Das reiche Wort kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das reiche Wort ist mitten unter euch. Lukas 17, Vers 20 und 30.
Ja, seht ihr, was ich vorher gemeint habe? Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und in einem anderen Vers hat er gesagt, ist in euch das Reich Gottes. Das heißt, wo ist das Reich Gottes? Ist, wo Gott herrscht. Ganz klar, wo ist das Reich Gottes? Wo Gott herrscht. Ne? Wo ist das britische Königreich? Ja, wo die englische Königin herrscht. Ne? Und ja, übertragen. Wo ist das Reich Gottes? Wo Gott herrscht. Aber wo herrscht dann Gott? In den Leben der Menschen, die ihm gehorchen. Dort herrscht Gott. Dort ist er König. Dort hat er Autorität. Und darum ist der Reich Gottes momentan in dieser Zeit unsichtbar. In dieser Zeit, wo wir leben. Ne? Die Endzeit. Wir leben in der Endzeit. In dieser Zeit ist das Reich Gottes unsichtbar. Die Juden, die haben gedacht, das Reich Gottes ist sichtbar. Reich Gottes ist Land Kanaan, das heißt Israel, Land Israel. So haben die gedacht. Das ist das Reich Gottes. Aber Sephania prophezeit und Jesus erklärt das. Nein, das Reich Gottes ist nicht hier ein Territorium, ne? Ein Land auf dem Planet Erde. Nein, das Reich Gottes ist überall im Herzen der Leute, die Gott lieben und gehorchen und folgen. Amen?
Amen.
Amen.